Unfassbar. Die chinesische Medizin und das Krankenhaussystem so schlecht ist, dass die eigentlich nur eine Null-Covid-Strategie fahren konnten. Du bist eben wirklich isoliert. Ich will gar nicht an Erik Frenzel denken, der da 11 Tage, ich sag mal, im Knast gesessen hat. So muss man es dann machen, wenn man diese Null-Covid-Strategie haben will. Aber das hat mit Spiele nichts zu tun.
Mehrere Milliarden in Sportstätten und Infrastruktur investiert wurden für die Spiele. Und jetzt ist noch bei vielen unklar, was nun damit passiert.
Ja, allein der Eiskanal ist eben für 3 Milliarden Dollar gebaut worden.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Schönen guten Tag, guten Abend oder auch guten Morgen, wann auch immer ihr so fleißig seid und Lust drauf habt, uns beim Quatschen zuzuhören. Ich bin natürlich Lennart und bin hier mit unserem Professor Dr. Gerhard Nowak, wie immer, über die coolsten und interessantesten Geschichten aus dem Sportbusiness dabei. Und ich würde sagen, wir starten mit einer klassischen Folge, nämlich mit dem Rückblick auf die Sportbusiness-Woche.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Und wir starten mit der Stimme der Fans, will ich mal sagen. Denn montags hat kein Platz mehr in dem Spielplankalender der dritten Liga. Denn der Ausschuss dritte Liga der DFB GmbH und Co. KG hat entschieden, dass ab der Saison 23/24 montags nicht mehr gekickt wird. Was ich interessant finde daran ist, dass der DFB das nicht allein herrlich entschieden hat, sondern nach umfangreichen Befragungen von Fanbeauftragten, Fanvertretern, Fanorganisationen und hat auch ein Meinungsforschungsinstitut YouGov eingeschaltet und sich dadurch eben, wie ich finde, in die Position der Fans begeben und hat entschieden, nee, die wollen das nicht mehr. Also auch dritte Liga montags Ruhetag.
Finde ich super. Ich finde es auch vor allem gut, dass man jetzt wirklich auch mal auf die Stimme der Fans hört, weil das quasi die Basis ist. Das habe ich ja schon öfter erwähnt. Und die Basis ist für den Fußball, für jede Sportart eigentlich das Wichtigste. Und dass man die hier berücksichtigt, vor allem in Liga 3, wo man halt eigentlich noch versuchen möchte, auch wenn es natürlich schon Profibereich ist, auch guter Profibereich, aber wo man natürlich noch versuchen sollte, die Kommerzialisierung so in Grenzen zu halten, wie es irgendwie möglich ist, finde ich gut, dass man hier vor allem auch auf die Fans hört. Anderes Thema, auch aus dem Bereich Fußball, ist Türkgücü München. Das haben vielleicht die meisten von euch mitbekommen. Die bekommen nämlich 11 Punkte Abzug aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage. Und das ist so ein bisschen zwiegespalten, sag ich mal. Also einmal bekommen sie 9 Punkte wegen einem gestellten Insolvenzantrag und weitere 2 Punkte wegen einem Auflagenverstoß, den sie, weil sie bestimmte Einlagen nicht eingehalten haben. Und ja, das ist für die sportliche Situation natürlich katastrophal für den Verein, weil sie halt, glaube ich, auf einem relativ guten Wege im Abstiegskampf waren, auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz. Und jetzt sind sie abgeschlagen, der Letzte mit 15 Punkten. Ja, wird interessant zu beobachten sein, wie die Mannschaft darauf reagiert, aber für den Verein wirtschaftlich natürlich schlimme Konsequenzen.
Ja, und der sportlichen Talfahrt scheint auch jetzt ein Aufstieg in den börsennotierten Clubs nicht gezeichnet zu sein. Denn nach BVB Dortmund und der Spielvereinigung Unterhaching wäre ja Türkgücü München der dritte Sportverein in Deutschland gewesen. Aber von August bis Mitte Oktober hatte man gerade mal 660.000 Aktien gezeichnet, die dann einen Wert von knapp 8 Millionen Euro ergeben hätten. Gerechnet hatte man aber mit 30 Millionen und dadurch, dass jetzt eben auch der sportliche Erfolg sich nicht einstellt, hat dann sogar ein Anker-Aktionär gesagt, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, ob der Verein durchgereicht wird und das Modell, aktiennotiert unterwegs zu sein, damit gestorben ist oder keine weiteren Nachahmer findet, außer Dortmund und Unterhaching.
Ja, ich bin sicher, das haben die sich in München alle ein bisschen anders vorgestellt.
Genau. Und beim Thema Vorstellung gucken wir nicht nur in die Glaskugel, sondern die Formel 1 hat da konkrete Vorstellungen, denn sie haben jetzt mal Nägel mit Köpfen gemacht und sich festgelegt, dass sie im Westen der Welt mit Austin bis 2026 verbunden bleiben wollen. Das finde ich schon mal interessant. Hinzu kommt noch erstmals die Formel 1 auf dem neuen Stadtkurs von Miami. Wir erinnern uns, Herr Beckham hat ja da auch Absicht, dort mit einem Fußballverein in der Major League Soccer Fuß zu fassen. Deshalb könnte Miami ein neuer Hotspot im Sport werden. Und auf der anderen Seite fährt man bis 2030 in Abu Dhabi.
Ja, ist mit Sicherheit nicht verkehrt für alle Seiten, dass man da langfristige Planungssicherheit hat. Wir merken schon, es ist sehr international ausgelegt. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal nach China.
Das Thema der Woche.
Ja, da war nämlich ein riesiges Event. Alle kennen es, die Olympischen Winterspiele, und zwar in Peking. Und ja, jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem Event? Waren es gute Spiele, waren es schlechte Spiele? Ich glaube, Gerhard, was wir festhalten können, das waren auf jeden Fall wieder nach 1980, 84 sehr, sehr politisch geprägte Spiele. Oder was sagst du dazu?
Auf jeden Fall. Es sind immer politisch geprägte Spiele. Ich hatte mal das Vergnügen gehabt, bei dem lang, lang ist es her, darauf hinzuweisen, dass der IOC-Präsident, der damalige Präsident Samaranch 72 gesagt hat, the games must go on. Das war ja auch eine politische Entscheidung. Also auf dieser Ebene geht es ohne Politik nicht. Aber was wir eben auch feststellen, ist, dass die Zuschauer in Deutschland, die ja nun eher früh morgens bis mittags hätten gucken müssen, das auch getan haben. Denn die ARD hat eben über den Zeitverlauf der Spiele immerhin knapp 40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an die Bildschirme gelockt. Und im Schnitt waren das 1,5 Millionen. Das ist eine richtig, richtig gute Zahl. Von daher war das also für die Sendeanstalten, ich nehme an, dass es beim ZDF ähnlich war, eine gute Veranstaltung.
Dann lass uns, bevor wir mal hier über die Politik reden, was natürlich ein Riesenthema ist, mal ein paar auf Zahlen gucken, wie so die Spiele generell waren. Ich glaube, rein sportlich für Deutschland, da war man ganz zufrieden. Man war auf Platz 2 im Medaillenspiegel mit 12-mal Gold, 10-mal Silber, 5-mal Bronze hinter Norwegen, welche die Erster waren. Und was ich ganz interessant war, auch mal zu gucken, wie so die Prämien ausgeschüttet wurden. Und die Deutsche Sporthilfe hat insgesamt 700.000 Euro an Prämien ausgeschüttet und da gab es für einen Athleten 20.000 Euro bei Gold. Und was ich auch gut finde, ist, nicht, dass nicht nur die ersten drei Plätze quasi honoriert wurden, sondern auch die Plätze 4 bis 8.
Ja, wenn du den Medaillenspiegel ansprichst, dann ist es ja identisch mit dem von 2018, Pyeongchang, auch Norwegen Erster, wir Zweiter. Was aber enorm interessant ist, auf Platz 3 ist China. Und die kommen von Platz 16. Ja, die haben 13 Plätze in 4 Jahren aufgeholt. Vor 4 Jahren nur eine Goldmedaille, jetzt 9. Unfassbar, wie also China ganz systematisch sich in Sportarten reingeklinkt hat, teilweise aus dem Ausland Sportgrößen eingebürgert hat, die auf einmal Chinesen sind. Ne? Eileen Gu ist möglicherweise sogar das Beispiel schlechthin. Ne? In Amerika geboren, amerikanischer Vater, chinesische Mutter, startet aber für China. Das heißt, für China ist die Goldmedaille von ihr sozusagen der Macht beweist, wir sind stärker als Amerika. Und wenn sich jemand entscheiden muss für das eine Herz China oder Amerika, dann nimmt er das chinesische Herz. Also man hat sich sehr viel eingekauft, hat in Sportart investiert, wo man offensichtlich schnell zum Erfolg kommen kann, also auf Freestyle und die ganzen modernen, neuen Sportarten. Und auf einmal ist China vor den USA im Medaillenspiegel. Das ist etwas, wo einfach die Machtdemonstration funktioniert hat und ich würde jetzt sagen, leider funktioniert hat.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde es jetzt nicht so cool, dass man sich halt quasi einfach den sportlichen Erfolg da so einkaufen kann oder das so ein bisschen regeln kann als Gastgeberland, dann zu sehen, okay, wir regeln das so, dass wir jetzt auf einmal so gut sind und das hat ja, wenn man sieht, von Platz 16 auf Platz 3 definitiv nichts mit Zufall zu tun.
Genau. Also, ja. Genau. Und natürlich haben diese Spiele genauso wie im letzten Jahr die Sommerspiele unter Corona-Bedingungen stattgefunden, aber so wie man das hier gemacht hat, unfassbar. Der für Asien zuständige ZDF-Reporter hat gesagt, dass die chinesische Medizin und das Krankenhaussystem so schlecht ist, dass die eigentlich nur eine Null-Covid-Strategie fahren konnten. Nur Null-Covid heißt, du bist eben wirklich isoliert. Ich will gar nicht an Erik Frenzel denken, der da 11 Tage, ich sag mal, im Knast gesessen hat. Das ist sicherlich jetzt der falsche Begriff, aber ihr wisst, was ich meine. So muss man es dann machen, wenn man diese Null-Covid-Strategie haben will. Aber das hat mit Spiele, mit Begegnung von Sportlern aus aller Welt untereinander nichts zu tun.
Was ich auch ganz interessant fand oder auch leider ein bisschen traurig, man nimmt den Begriff weiße Elefanten gerne, was Sportstätten angeht, die halt benutzt werden und oder für Großveranstaltungen wie jetzt diese Olympischen Winterspiele gebaut werden. Und danach weiß man nicht, was damit passiert. Und in China bzw. in Peking war es wohl so, dass mehrere Milliarden in Sportstätten und Infrastruktur investiert wurden für die Spiele. Und jetzt ist noch bei vielen unklar, was nun damit passiert. Und das ist natürlich auch keine gute Sache.
Ja, allein der Eiskanal, der ist ja nachempfunden worden, wenn man drauf guckt, einem Drachen, ne, so ist die Bahn gemacht worden, ist eben für 3 Milliarden Dollar gebaut worden. Ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass Familien dort demnächst die Bahn benutzen werden. Also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Aber man hat ja auch darüber gemunkelt, ob es durchaus hätte sein können, dass der plötzlich einsetzende Schneefall in China möglicherweise durch Raketenbeschuss in die Luft provoziert worden ist. Jedenfalls hat China aus seiner Sicht alles geschafft, Sie haben den IOC-Präsidenten zu Ihrem Botschafter gemacht, der selbst in der Abschiedsrede nicht nur China als Gastgeber gelobt hat, sondern als eine große Wintersportnation mit 300 Millionen Wintersportinteressierten einfach den Text übernommen. Also als wenn der Staatspräsident von China eben den Text geschrieben hat, finde ich sehr bedenklich.
Definitiv. Du gehst jetzt schon ein bisschen in die politische Schiene. Lass uns mal über die Rede von Thomas Bach sprechen. Du hast gerade gesagt, er hat China als Gastgeber gelobt und er hat auch wirklich während der Rede und auch während der gesamten Spiele ja keine öffentliche Kritik an den Menschenrechten in China ja quasi breitgetreten, wobei das ja echt ein Riesenthema war. Er hat halt nur allgemein die Forderung einer gerechten Verteilung des Impfstoffs auf Corona bezogen und die Forderung von weltweiter Solidarität und Frieden gefordert. Aber er hat sich nicht getraut oder er hat es nicht gemacht, China direkt hier anzusprechen, was die Menschenrechte angeht.
Ja, Biathlet Erik Lesser hat ja zum Abschluss der Winterspiele ganz klar gesagt, also ich bin einfach nur enttäuscht, dass Thomas Bach kritische Nachfragen einfach so wegwischt, dass die Olympischen Spiele unpolitisch sind, das ist völliger Quatsch. Ich hätte mir von einem Präsidenten ein ordentliches Rückgrat gewünscht, dass man sich schon ein paar kritische Töne in Richtung chinesischer Regierung traut.
Da haben wir schon so ein Beispiel. Viele Athleten haben auch China als Wahl des Gastgeberlandes kritisiert, aber häufig tatsächlich erst nach den Spielen, weil sie sich tatsächlich nicht getraut haben, vor Ort in China wahrscheinlich Kritik zu äußern, was einerseits natürlich ein Unding ist, man kann die Athleten verstehen. Dann frage ich mich aber wiederum, okay, wenn ihr so das kritisch seht, klar, ihr wollt sportlichen Erfolg haben, aber wenn ihr wirklich der Meinung seid, okay, das geht gar nicht, was da ist, warum fährt man dann dahin, ne? Da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel der Rennroderin Nathalie Geisenberger, welche auch tatsächlich zweimal Gold gewann. Hören wir einfach mal rein, was sie dazu gesagt hat.
Ja, ich habe ja nach den Erfahrungen, die ich beim Weltcup im November dort gesammelt habe, wirklich für mich lang überlegt, ob ich da nochmal hin muss. Ich habe mich letztendlich dafür entschieden, weil ich einfach gesagt habe, es würde sich nichts ändern, wenn ich persönlich nicht hinfahre.
Das ist die Zwickmühle der Athleten, ne? Wenn du nicht hinfährst, warst du nicht da. Und wenn ich nicht fahre, dann ändert sich auch nichts, also fahre ich hin. Und in diesem Interview bei Markus Lanz im ZDF hat sie auch gesagt, ich habe hier meinen Job gemacht. Das heißt, die Sportler haben sich enorm fokussieren können, trotz der Rahmenbedingungen, die sie dort vorgefunden haben, und haben dann eben mit Frau Geisenberger, eben die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin, ihren Job gemacht.
Ich kann es auch absolut nachvollziehen, dass man da hinfahren will, ne? Sie hat ja auch gesagt, man arbeitet ein ganzes Leben darauf hin, um an solchen Spielen teilzunehmen. Und was bleibt mir für eine Wahl? Sie sagt ja auch, wenn ich als einzige Person, sage ich mal, nicht hingefahren wäre, dann würde sich eh nichts ändern. Klar kann man jetzt sagen, wenn jeder so denkt, dann ändert sich auch nichts, aber ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, ne? Und was ich auch ganz interessant war, lass uns mal hören, was sie noch gesagt hat.
Wir sind halt Sportler und keine Politiker.
Genau, da sagt sie nämlich, wir sind Sportler und keine Politiker, und das ist genau der Punkt, den du halt auch meintest, ne? Also sie wollen ja irgendwo ihren Sport machen, sie wollen ihren Job machen und sie wollen erfolgreich sein und haben eigentlich mit der Politik an sich so nichts zu tun.
Und da will ich mal an zwei Szenen erinnern, die deutlich machen, dass Sportler die Politik egal ist. Sie machen ihren Sport. Und zwar haben wir im Freestyle, also Ski Freestyle, haben wir da den Ukrainer Alexandre Abremenko und der Russe Ilya Burov. Und die haben beide Medaille gewonnen und haben dann sich herzlich und warm öffentlich erkennbar gefreut und sind dann später dafür kritisiert worden. Oder der Finne Niskanen, ne, 15 Kilometer Langlauf, gewonnen und hat 20 Minuten im Ziel gewartet, bis der Letztplatzierte aus Kolumbien auch über die Ziellinie gegangen ist, hat ihm dann auch gratuliert und hat dann seinen Sieg gefeiert. Das ist Sport.
Ja, definitiv. Und das ist auch das, was die Spieler ausmacht, ne? Also das ist ja auch das, was wir eigentlich sehen wollen. Wir wollen ja diese Diskussion rund um die ganze Politik, wollen wir auch gar nicht haben als Zuschauer, sondern wir wollen ja solche sportlichen Erlebnisse, die uns faszinieren, wo wir Spaß dran haben. Das ist ja das, was wir wollen. Und das ist auch das, was Nathalie Geisenberger eigentlich will.
Ja, und davon sind wir halt jetzt gerade ein bisschen sehr auf dem falschen Weg einfach. Genau. Und es ist nach wie vor so, dass so ein Olympiasieger, das ist Wahnsinn. Mhm. Es geht halt gerade viel kaputt davon und das ist einfach nur schade.
Genau, sie will halt wieder diese Spiele, sie will den Sport und sie sagt, es geht gerade einfach viel davon kaputt und das ist einfach nur schade und ich kann sie absolut nachvollziehen in der Meinung.
Ja. Wir haben ja insofern jetzt die Situation, dass wir bis Brisbane 2032 die Spiele, zumindest was die Sommerspiele anbetrifft, klar haben. Die Überlegung ist jetzt, lehnt sich IOC-Präsident jetzt in Lausanne zurück und sagt, das war's und 10 Jahre ist eh alles vergessen. Ne? In dem Interview hat übrigens Frau Geisenberger gesagt, nie wieder nach China. Also selbst die Empfehlung, mal irgendwo zum Weltcup oder zu einer Weltmeisterschaft nach China zu fahren, ist für sie im Moment außen vor.
Okay, finde ich interessant. Habe ich so gar nicht mitbekommen, dass sie das gesagt hat. Aber ist eine mutige Aussage, weil stell dir vor, es kommt irgendwann diese Riesenchance in China. Ob sie dann tatsächlich ihr Wort hält, weiß ich nicht. Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, zunächst mal sitzt der Stachel im Herzen sehr tief. Ich glaube, bei allen Sportlern, weil sie praktisch nur ihren Job haben machen können. Und das war eben faszinierend. Und das ist eben das Tückische daran. Das, was ein Event ausmacht, diese sportlichen Events. Und Frau Pechstein, fast 50-jährig, nochmal dabei und so weiter und so weiter. Das ist schön. Aber es wird eben instrumentalisiert. Und ich sage nochmal, wenn die Sportlerinnen und Sportler sich dagegen stellen würden, nicht kommen würden, also nicht der politische Boykott, sondern der sportliche Boykott aus Sicht der Sportler, dann würde das IOC aber ganz dumm aus der Wäsche gucken.
Das glaube ich auch. Was wir hoffen, dass wir in Paris 2024 nicht diese Diskussion haben werden. Die Spiele sollen nämlich im Sommer vom 26. Juli bis 11. August. Zum dritten Mal ist Paris Gastgeber nach 1900 und 1924. Gerd, können wir uns darauf freuen?
Ja, auf jeden Fall, zumal es eben für uns näher liegt und wir Möglichkeiten haben, dorthin zu fahren. Aber die Erblast, wenn ich so sagen darf, ist für Paris ziemlich groß. Macron hat sich ja auch gegen den politischen Boykott der Spiele jetzt in Peking gestellt, um eben jetzt nicht ins schlechte Fahrwasser zu kommen für seine Spiele 24. Aber man muss eben auch bedenken, dass jetzt in Paris offensichtlich dann wieder Adidas, um mal die Sponsorensicht auch zu berücksichtigen, wieder am Zug kommt. Denn jetzt war ja Anta Sports, also eine chinesische Sportartikelmarke, die übrigens beide getragen haben bei der Eröffnungsfeier wie bei der Schlussfeier, also IOC-Präsident und der chinesische Staatspräsident. Ich finde es auch ein Unding, dass man einen so jahrzehntelangen Partner wie Adidas einfach wegwischt und sagt, also für die Spiele kannst du mal Zuschauer sein, aber 24, da würden wir dich gerne wieder haben, ist etwas, was man mit Sponsoren eigentlich so nicht macht. Und ich hoffe sehr, dass Paris sehr stark auf die Sportlerinnen und Sportler hört.
Das wäre sehr schön. Was ich ganz interessant fand, dass Paris ja quasi so die einzige Wahl dann war, so wie ich das mitbekommen habe, weil die anderen Bewerber, das war unter anderem LA, Rom, Budapest und auch Hamburg, die haben alle ihre Bewerbungen zurückgezogen. Das heißt, Paris war quasi letztendlich der einzige Bewerber. Kannst du dir irgendwie erklären, warum das so zustande gekommen ist?
Wir haben ja in einem der letzten Podcasts auch schon darüber gesprochen, dass wir jetzt die Winterspiele hätten haben können. 10 Städte haben sich beworben, 2 blieben dann übrig, Almaty und Peking. Es ist einfach im Moment nicht mehr attraktiv, die Spiele zu bekommen, weil du erbst immer Probleme. Es sei denn, du bist aktiv dabei, die Probleme zu lösen. Und das traut sich niemand. Was man so ein bisschen kaschiert ist, ja, zum ersten Mal hat man Geschlechtsgleichheit. Ne? Genauso viele Männer wie Frauen nehmen an den Spielen teil. Gut, alles okay. Ne? Sportarten werden aber teilweise abgeändert. Ne? Breakdance kommt hinzu, Karate, Baseball, Softball werden gestrichen. Dadurch kann Paris sich seine eigene Marke entwickeln, eine Duftnote setzen. Aber die Duftnote darf meines Erachtens nicht von der Politik kommen, sondern sie muss vom Sport kommen.
Definitiv. Und diese Last, von der du sprichst, das sind halt genau diese weißen Elefanten, wie man sie nennt, wovon ich gerade gesprochen habe. Das heißt Sportstätten, die quasi oder Infrastruktur, die danach ungenutzt sind. Das sind riesige Investitionen, die man da vor Ort tätigt. Und ja, letztendlich weiß man nicht, wie man die verwendet und ob man die noch verwenden kann. Gut, ich freue mich auf unsere nächste Kategorie.
3 Fragen an Gerhard.
Ja, da sind sie nämlich wieder. Die schönen 3 Fragen.
Ach, Lennart.
Ja, ach, alles gut. Die sind ganz freundlich heute. Okay. Erstmal möchte ich dein Fazit zu Peking 22 haben.
Es ist vorbei.
Mehr nicht?
Ich glaube, das sagen alle. Es ist jetzt vorbei und Haken dran. Es hat stattgefunden. Schlimmer wäre es vielleicht gewesen, wenn es komplett ausgefallen wäre. Aber ich sag mal so, bis zu den Olympischen Spielen 2012, England, London, da haben viele gesagt, da habe ich was mitgenommen. Ne? Also da bleibt was hängen, so wie bei Fußball-Weltmeister, da bleibt persönlich was hängen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was für mich jetzt wirklich positiv hängen bleibt, außer dass die Sportler ihren Job gemacht haben. Von daher sage ich einfach, tschüss, Peking.
Okay, ich hoffe, die nächste Antwort ist nicht Hallo Paris. Die Frage ist nämlich, was erwartest du von Paris 24?
Ich hoffe, dass Sie die Lehren ziehen aus eben Peking. 24 dürften wir wahrscheinlich ja mit Corona nichts mehr zu tun haben.
Ja, sag das nicht zu laut.
Oh je. Und ich hoffe, dass Paris eben nicht erst 24 anfängt, auf sich besonders aufmerksam zu machen, sondern dass sie sofort sozusagen die olympische Fackel aufnehmen und sofort jetzt eben zeigen, dass sie anders sein können, dass der sogenannte Westen, demokratische Gesellschaften anders sein können als Diktaturen.
Und meine letzte Frage. Wir haben es schon wieder thematisiert, Sportpolitik ist gefühlt in jedem Podcast ein Thema, weil es einfach so riesengroß ist. Sind die Spiele deiner Meinung nach zu politisch oder gehört Politik einfach dazu?
Wenn IOC-Präsident Thomas Bach sich irgendwo auf der Welt in irgendeinem Land mit jemandem trifft, sind es die Staatschefs und Regierungschefs. Also von denen hört man. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass er sich hier mit der Sportorganisation von China getroffen hat. Er trifft sich mit den Staatschefs. Und damit ist er schon mal politisch. Und ich habe ja Erik Lesser ja auch schon erwähnt, das ist der eine Punkt. Aber auch wir nehmen das politisch, denn die Bundeswehr beispielsweise ist mit der deutschen Olympia-Ausbeute sehr zufrieden. 56 der insgesamt 149 deutschen Olympiastarter stammen aus dem Kreis, sage ich mal, der Bundeswehr. Und 17 der 27 Medaillen sind von einem Soldaten oder einer Soldatin gewonnen worden. Von daher ist das auch ein klares politisches Signal, was wir selber senden. Ich finde es aber grundsätzlich nicht schlecht, weil Politik schafft Rahmenbedingungen. Und wenn wir die Politik motivieren, für uns optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, für die Sportmanager, aber eben auch für die Athleten, dann ist Politik gut.
Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort zu dieser Folge. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und wir konnten euch auch ein paar neue Sachen erzählen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid und sagen, macht's gut, bis dann.
Tschüss.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.